Sonntag, der wird jeweils von der EKD in der sogenannten Perikopenreihe vorgeschlagen. Und die haben sich diesmal einen Text ausgesucht, der sehr ungewöhnlich ist und ich glaube, über den sonst sehr, sehr selten gepredigt wird. Deuteronomium 4, die Verse 5 bis 20, fünftes Buch Mose. Das ist insofern auch ein besonderes Buch, weil wir tatsächlich auch dadurch, dass die einen, die Gebildeten, sagen Deuteronomium und alle anderen denken, hallo, was ist das denn? Fünftes Buch Mose, davon haben wir schon mal gehört. Das ist aber eine Bezeichnung, die es so nur in Deutschland gibt. Durch Luther ins Leben gerufen. Deuteronomium heißt auf Deutsch übersetzt, Latein, zweites Gesetz. Und das trifft das Anliegen dieses biblischen Buches besser als fünftes Buch Mose. Ich habe früher immer gedacht, die fünf Bücher Mose, die sind von Mose selbst geschrieben, wie so eine Art Tagebuch. Das ist natürlich irgendwie Unsinn, denn dieses Fünf-Bücher-Werk handelt zwar von Mose, aber deswegen muss es ja nicht von ihm sein. Die James-Bond-Filme handeln von James Bond, sind aber ursprünglich von Jan Fleming und Jan Fleming lebt seit den 60er Jahren nicht mehr. Die Filme, die wir heute sehen, haben damit überhaupt nichts zu tun. Das heißt, es gibt natürlich eine Hauptperson, die ist durchaus Mose, aber die Bücher sind deutlich später entstanden. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, da sitzen zwei an den Ufern in Babylon irgendwo in einem Gefangenenlager. Sie haben früher in Jerusalem gelebt und haben ihr Land verloren, ihre Stadt verloren, alles ist kaputt. Und jetzt sagen sie, sag mal, wie konnte das eigentlich passieren? Und der andere antwortet, ja wieso? Das haben uns doch die Propheten vorhergesagt. Es wird so passieren, wenn wir weiter so machen, wie wir damals gemacht haben. Ja, aber was ist jetzt und wie kommen wir da wieder raus? Wir müssen uns an das erinnern, was wir ursprünglich in unserem Land hätten leben sollen. Wir müssen uns an die Weisungen Gottes erinnern. Wir müssen uns daran erinnern, was Gott uns zugesagt hat. Ja, aber das wissen wir doch, das erzählen wir doch von Generation zu Generation. Ja, aber nicht mehr alle. Es gibt so viele, da wird das nicht mehr weitergegeben. Weißt du was? Wir müssen es aufschreiben, damit niemand jemals das vergisst. So ungefähr stelle ich mir das vor, vielleicht war es ein bisschen anders, dass diese Bücher eine Schriftform bekommen haben, gerade in der Phase, wo man gemerkt hat, das, was Gott uns ursprünglich mal versprochen hat, als wir in das Land eingezogen sind, das gilt nicht mehr. Und tatsächlich, dieser Abschnitt Deuteronomium 4, der spielt ganz am Anfang, als Israel kurz vor dem Übergang über den Jordan war und in das gelobte Land einziehen wollte. Mal ein paar Gedanken zum Aufbau des Buches, nur damit wir das richtig verstehen. In den ersten vier Kapiteln eine lange Rede des Mose. Im Hebräischen übrigens heißt dieses Buch Devarim, die Worte. Und auch das ist ganz typisch. Es gibt wahnsinnig viele Reden und Worte in diesem Buch. Allein diese lange Rede in vier Kapiteln am Anfang. Und am Ende des vierten Kapitels beginnt die zweite Rede des Mose. Und dann kommt noch hauptsächlich in Kapitel 12 bis 26 die Wiederholung und kurz Zusammenfassung, obwohl es immer noch lang ist, der Gebote, die Israel bekommen hat für das Leben im Land. Vorher, bis Kapitel 12, gibt es noch ein paar Abschnitte, ob man überhaupt sowas halten kann wie die Gebote, ob es sinnvoll ist. Also es wird reflektiert, wie man damit umzugehen hat. Dann ganz zum Schluss gibt es noch einen Bundesschluss, eine lange Predigt nochmal des Mose mit der Ermahnung, also ihr könnt euch heute noch entscheiden, wenn ihr das alles nicht halten wollt, ist auch gut, ist eure Entscheidung. Aber ich verspreche euch, wenn ihr euch an die Weisungen Gottes haltet, werdet ihr Segen bekommen, sonst müsst ihr sehen, wie ihr klarkommt. Der Predigttext in Kapitel 4 ist recht lang. Darum möchte ich ihn Stück für Stück mit euch durchgehen. Wir werden die einzelnen Abschnitte auch vorne sehen. Und Elisabeth ist so nett und liest jeweils die einzelnen Abschnitte. 5 Stück haben wir.
Erstens, die Aufforderung, die Weisungen Gottes als Geschenk anzunehmen und danach zu handeln. Sieh, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie.
Insgesamt ist das Lob des Gesetzes in unseren christlichen Ohren etwas ungewohnt. Hat nicht Paulus auch das Ende des Gesetzes erklärt? Zum Beispiel im Römerbrief, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das Gesetz ist doch durch Christus aufgelöst. Es ist höchstens noch dazu da, uns auf unsere Fehler aufmerksam zu machen. Ein Zuchtmeister, hat Luther einmal gesagt, und damit gemeint, dass das Gesetz keine Wirkung mehr hat, sondern nur noch uns konfrontiert mit unserer Schwäche. Daraus wird nicht selten gefolgert, eigentlich brauchen wir das Alte Testament gar nicht. Es ist erstens alt und es kennt nicht den gnädigen Gott, den wir durch Jesus kennengelernt haben. Das sehen nicht nur etliche Christen so, auch einige Theologen sind der Überzeugung, lasst den Juden ihr Altes Testament, wir haben ja das Neue. Und sogar auch einige jüdische Theologen sagen, lasst uns unsere Bibel. Wer hat euch erlaubt, sie wie so eine Art Vorwort für eure Bibel zu nehmen? Allerdings gibt es im Neuen Testament auch andere Töne. Jesus sagt in der Bergpredigt, denkt nicht, ich sei gekommen, die Tora und die prophetischen Schriften außer Kraft zu setzen. Jesus hat es immer wieder betont, er bringt keine neue Religion. Darum will er natürlich auch nicht die Tora auflösen und das ginge auch gar nicht. Noch nicht mal der Messias kann die Tora auflösen. Wobei wichtig zu verstehen ist, die Tora, was wir manchmal nur mit Gesetz übersetzen, meint viel mehr als nur die Weisungen Gottes. Das sind auch die Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob. Das sind die Geschichten, wie Mose das Volk aus Ägypten befreit hat, der Einzug in das gelobte Land. Der Weg Gottes mit seinem Volk, das ist die Tora. Und das kann man nicht vergessen. Gott hat aus lauter Gnade Israel Weisungen geschenkt und ist mit ihm einen Weg gegangen. Das beschreibt die Tora. Und wenn wir annehmen, dass diese Gedanken vor allem nach der Zerstörung Jerusalems und dem Ende des Staates Israel ganz neu ins Bewusstsein gekommen sind, dann zeigen sie schlicht, wie blöd sind wir eigentlich gewesen, dieses Geschenk Gottes mit Füßen zu treten. Jetzt haben wir den Salat. Lass uns nochmal neu darüber nachdenken. Das ist das Lob des Gesetzes. Es geht weiter.
Wieder zum Text. Der erste Abschnitt endete mit, so haltet sie nun und tut sie. Zweitens, die Begründung, alle Völker sollen Israel um diese guten Regeln beneiden. Denn darin zeigt sich den Völkern eure Weisheit und euer Verstand. Wenn sie alle diese Gebote hören werden, dann müssen sie sagen, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Denn wo ist so ein herrliches Volk, dem Götter so nahe sind wie uns der Herr, unser Gott, so oft wir ihn anrufen? Und wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege?
Die Freude an den Weisungen Gottes. Wenn Paulus das Gesetz kritisch sieht, dann geht es vor allen Dingen um die Frage des Heils. Also wie komme ich in den Himmel? Bei Mose und auch in Jesu Bergpredigt geht es nicht ums Heil, sondern um das Miteinander auf der Erde. Wie kommen wir miteinander klar? Und da ist die Verabredung von Regeln, die für alle gelten, ein großer zivilisatorischer Fortschritt. Nicht irgendein Herrscher, nicht irgendeine machtvolle Institution entscheidet nach eigenem Empfinden, was Recht und was Unrecht ist, sondern allen ist die Rechtslage bekannt. Vor Gericht kann man sein Recht einfordern oder jemanden anklagen, der Unrecht getan hat. Damit ist Israel Vorbild für das Zusammenleben in vielen Zivilisationen. Leider nicht in allen, auch in unseren Tagen. Darum heißt es eben auch, werden die Völker Israel und diese guten Regelungen beneiden. Die Tragik ist allerdings, dass die aktuelle Regierung Israels gerade diese Überzeugung mit Füßen tritt. Sie wollen die Grundlagen der Demokratie in Frage stellen, und darum geht es in den Auseinandersetzungen heute in Israel nicht nur darum, ob man die eine oder andere politische Entscheidung sinnvoll findet, sondern es geht um die Grundlagen. Darf bei uns ein Gericht mehr entscheiden als die Regierung, weil es sozusagen das Grundlagengericht ist? Und wenn das abgeschafft wird, dann wird die Grundidentität des Staates Israel, wie sie von Mose her zu begründen ist, in Frage gestellt. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass viele auch mit israelischen Fahnen auf die Straße gehen. Das sind Leute, die zu ihrer Nation stehen. Die wollen kein anderes Land. Aber sie wollen die Grundlagen bewahren, die in diesem Land gelten. Der Text macht deutlich, der Glaube an Gott, das ist das Wichtigste aus diesem Abschnitt, der ist nicht nur eine individuelle, private Haltung. Die Herrschaft Gottes ist mehr als unser Wohlbefinden. Ich finde diesen Gedanken sehr wichtig, weil er unsere Lobpreiskultur ergänzt. Da geht es oft um Jesus und mich, um Gott, der mir hilft und so weiter. Hier geht es darum, dass Menschen, die die Weisungen Gottes empfangen und verstanden haben, eine Verantwortung haben für ihre Gesellschaft, für ihre Welt. Weiter zum Text.
Drittens, die Aufgabe Israels besteht darin, die Weisungen von Generation zu Generation weiterzugeben und den Tag nicht zu vergessen, an dem Gott die Weisungen gab. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt dein ganzes Leben lang. Und du sollst deinen Kindern und Kindeskindern kundtun, den Tag, da du vor dem Herrn, deinem Gott, standest an dem Berg Horeb, als der Herr zu mir sagte, versammle mir das Volk, dass ich sie meine Worte hören lasse und sie mich fürchten lernen, alle Tage ihres Lebens auf Erden und ihre Kinder lehren. Da tratet ihr herzu und standet unten an dem Berge. Der Berg aber stand in Flammen bis in den Himmel hinein. Und da war Finsternis, Wolken und Dunkel. Und der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Den Klang der Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur eine Stimme war da. Und er verkündigte euch seinen Bund, den er euch gebot zu halten, nämlich die 10 Worte, und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln. Und der Herr gebot mir zur selben Zeit, euch Gebote und Rechte zu lehren, dass ihr danach tun sollt in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen.
Hier wird nochmal ausführlich auf diesen Moment zurückgegriffen, als Israel die Gebote bekam. Wisst ihr eigentlich, dass das jüdische Volk und dass gerade das Alte Testament die Erfinder der Pädagogik sind? Erzählt es euren Kindern. Lasst es immer wieder von Generation zu Generation weiterführen. Ein Teil der Passaliturgie ist immer, dass eins der Kinder fragen soll, sag mal, wie war denn das damals, als wir aus Ägypten rausgezogen sind? Und dann soll der Hausvater erzählen, wie das damals war, damit das im Gedächtnis bleibt. Der heilige und ewige Gott wendet sich den Menschen zu. Das ist unfassbar. Und die Freude über die Zuwendung Gottes, die soll von Generation zu Generation weitergegeben werden, soll in Erinnerung bleiben. Ich finde das gar nicht so unwichtig, auch für uns Baptisten, die wir mal als Bibelbewegung gestartet sind, dass es ein Kernanliegen ist, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Was sind eigentlich die Grundlagen unseres Glaubens? Nicht nur das, was ich im Moment erlebe, sondern da gibt es ja noch viel mehr. Die Schrift mit allem, was wir da finden. Wer schon mal in einem Synagogengottesdienst war, der weiß, wie wertvoll die Torarollen, die Schrift sind und wie vorsichtig sie behandelt werden. Niemand darf die Schrift mit seinen Fingern berühren. Der Vorleser schwebt mit einem Stab, einem Lesefinger aus Metall, dem Yad, über den Text. Einmal im Jahr gibt es das Fest Simchat Torah, Freude über die Torah. Und da wird richtig gefeiert. Wir waren vor vielen, vielen Jahren mal in Jerusalem, als dieser Tag anstand. Es ist der letzte Tag des Laubhüttenfestes, wo man sich an den Auszug aus Ägypten erinnert. Und anschließend an den Gottesdienst wird die Torarolle gezeigt und auch aus der Synagoge rausgetragen auf die Straße. Es gibt dann eine Prozession und dann geht's richtig los. Überall in der Stadt sind Bühnen aufgebaut. Und in Israel gab es schon lange, lange vor uns hier in Deutschland mit unserer christlichen Kultur moderne jüdische religiöse Musik. Klezmer ist nicht nur das, was aus Osteuropa kommt, sondern das war auch poppige Musik, die es schon in den 70er Jahren gab. Und überall auf den Bühnen in der Stadt spielen solche Bands mit dieser Musik, die einen in Schwung bringt, und es ist nicht zufällig, dass man dazu auch tanzen kann. Eine Stimmung wie beim Oldenburger Stadtfest, bloß ohne Bier und Wurst.
Es folgt das Verbot, sich von Gott ein Bild zu machen. Es würde die Einzigartigkeit des Gottes Israels aufgeben. So hütet euch um eures Lebens willen, denn ihr habt keine Gestalt gesehen an dem Tage, da der Herr mit euch redete aus dem Feuer auf dem Berge Horeb, dass ihr euch nicht versündigt und euch irgendein Bildnis macht, das gleich sei einem Mann oder einer Frau, einem Tier auf dem Land oder Vogel unter dem Himmel, dem Gewürm auf der Erde oder einem Fisch im Wasser unter der Erde. Hebe auch nicht deine Augen auf zum Himmel, dass du die Sonne siehst und den Mond und die Sterne, das ganze Heer des Himmels, und fallest ab und betest sie an und dienest denen, die der Herr, dein Gott, zugewiesen hat, allen Völkern unter dem ganzen Himmel.
Wenn wir tatsächlich annehmen, dass diese Worte auch dann schriftlich fixiert wurden, als Israel sein Land verloren hat und glauben musste, die Götter der anderen Völker, die uns erobert haben, der Assyrer und der Babylonier und wie sie alle heißen, die sind mächtiger als unser Gott. Und wenn man das heute sieht, im Pergamonmuseum zum Beispiel in Berlin, kann man das bewundern, wie prächtig diese Großstädte waren, in die Israel da entführt wurde sozusagen, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, wir haben einen Gott, den man noch nicht mal sehen kann. Und hier gibt es goldene und tolle Bauwerke und alles ist so eindrucksvoll. Und den Leuten wird gesagt, wisst ihr was, die Sonne, die da in Ägypten angebetet wird, das ist eine Lampe. Und wollt ihr wirklich zu irgendwelchen Tieren, irgendwelchen Vögeln und hast du nicht gesehen, was es so gibt, beten? Das sind Geschöpfe Gottes. Es geht also grundlegend um die Frage, wer hat Macht? Wer macht Eindruck auf mich? Und da wird das Volk Israel vergewissert: Seid stolz auf euren Gott, der größer ist als alle anderen Götter. Und wenn ihr jetzt den Eindruck habt, er ist schwach, vielleicht solltet ihr mal drüber nachdenken, woran das liegt. Ob es an Gott liegt oder vielleicht an jemand anderem.
Fünftens und zum Schluss nochmal die Erinnerung, die Urerfahrung des Gottesverhältnisses bleibt die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Euch aber hat der Herr angenommen und aus dem Schmelzofen, nämlich aus Ägypten, geführt, dass ihr sein Erbvolk sein sollt, wie ihr es jetzt seid.
Das ist die Urerfahrung der Gnade. Gott hat uns befreit. Er hat uns herausgeführt aus der Knechtschaft. Er hat uns nicht vergessen. Er hat uns ein neues Land geschenkt. Und wir sind Erben von Generation zu Generation. Also noch einmal die Betonung der Gnade, die es ja durchaus im Alten Testament gibt. Als Christen feiern wir aber auch am Israelsonntag die Erlösung durch Christus. Denn die Erlösung, die Befreiung, das ist das, was wichtig ist. Und wir sind, Paulus hat es einmal gesagt, wie Zweige in einen alten Baum eingepfropft. Das machen Gärtner manchmal, um Bäume zu veredeln. Wir sind dazugekommen. Aber das heißt doch nicht, dass alles, was vorher da war, nicht mehr da ist. Allerdings macht der Hinweis auf die Weisungen Gottes uns auch heute klar, es kommt nicht darauf an, was du glaubst, nebenfalls nicht allein. Wichtig ist, was du und wie du lebst. Der Bund Gottes soll den Alltag bestimmen, die eigene persönliche Lebensgestaltung, das Miteinander, das wir mitgestalten können. Auch das können wir von unseren jüdischen Geschwistern lernen, Glauben und Leben, Wort und Tat bilden eine untrennbare Einheit. Und darum bleibt auch am Ende der Predigt die Frage an uns, wie wirkt sich mein Glaube, die Erfahrung der Erlösung in meinem Alltag aus? Oder noch konkreter, was für Zeichen für die Herrschaft Gottes kann ich und will ich in den nächsten Tagen setzen und damit zeigen, wie unfassbar groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist und zu dieser Welt. Amen.